Ja, mit Markus haben wir angefangen schon und mit Markus machen wir auch weiter. Stellt euch vor, Markus ist am Strand von Caesarea, am Strand des Mittelmeers und geht da auf und ab. Das nächste Bild bitte. Und er denkt sich, vielleicht wäre es besser gewesen, nicht wieder zurückzukommen. Aber er hatte ja unbedingt nach Hause gewollt. Und in Rom war für ihn das Pflaster auch zu heiß geworden. Paulus war ja schon etliche Jahre vorher hingerichtet worden und zuletzt auch Petrus. Er wusste, irgendwann wäre er an der Reihe. Wo hätte er auch sonst hingehen sollen, wenn nicht zurück nach Hause, nach Jerusalem, in sein Mutterhaus, mit dem er so viele gute Erinnerungen verband. Aber jetzt hing er fest, hier in Caesarea, dem Hauptort der verhassten römischen Präsenz in seiner Heimat. Und seine Heimatstadt, sein Jerusalem, wurde belagert von den Römern. Das war ihm im Rom gar nicht so klar gewesen, was hier in Judäa los war. Natürlich war die eine oder andere Nachricht zu ihm vorgedrungen, aber ehrlich, das war doch immer schon so gewesen, dass es Stress mit den Römern gab. Kleine Scharmützel her, eine Strafaktion da. Aber das hier, das war richtig was anderes. Das war Krieg. Gott sei Dank war die Gemeinde von Jerusalem in Sicherheit. Sie hatten ein prophetisches Wort bekommen und waren geschlossen über den Jordan nach Osten gegangen, außerhalb des römischen Machtbereichs. Dort würde er auch jetzt am liebsten hingehen, doch das würde er nicht schaffen. Markus weinte, er sah vor Augen, was passieren würde. Dazu wusste er inzwischen zu gut, wie die Römer denken, wie die Römer ticken. Tagtäglich hat er den geradezu obszönen und dekadenten Reichtums Roms gesehen gehabt. Den Reichtum der Elite, der Patrizier, der aus dem Geldzufluss, aus den Provinzen beruhte, dem freien Handel. Aber dazu brauchte man Frieden. Und wenn ein Volk so unbeugsam war wie seine Juden, dann konnte Rom sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Und wenn die Römer nun Jerusalem belagerten, dann wusste Markus genau, wie das ausgehen würde. Kein Stein würde auf dem anderen bleiben, so wie der Herr es einst vorhergesagt hatte. Markus hatte gehofft, dass das nicht mehr zu seinen Lebzeiten passieren würde, aber nun war es soweit. Er wusste auch, was der Herr gesagt hatte. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht. Aber das sagt sich so leicht. In den letzten Tagen hatte Markus Josephus kennengelernt gehabt. Eigentlich ein Jude wie er, aber in Diensten Roms. Er gezwungenermaßen. Er war von den Römern am Anfang des Kriegs gefangen genommen worden, war dann am Leben gelassen worden. Der römische Hauptmann brauchte jemanden, der ihm erklärt, wie die Juden denken. Und Josephus hatte eingewilligt. Er hatte zu Markus gemeint, wie viele Unschuldige haben die Römer nicht schon umgebracht, aus reiner Unkenntnis der Lage. Es wird so viel Blut vergossen. Wenn ich einige Leben retten kann, dadurch, dass ich erklären kann, ist mir das wert. Das ist mein Schicksal zu vermitteln zwischen Rom und Judäa. Und Josephus hatte ihm Markus erzählt, was er alles im Krieg gesehen hatte bis jetzt. Markus war das Herz schwer geworden, wie Josephus ihm vom Krieg am See Genezareth erzählte. Die Römer hatten die Stadt Tarichäa belagert. Markus hatte die Fischer aus dem Jüngerkreis oft davon reden hören. Als der Belagerungsring brach, flohen die Aufständischen in Booten auf den See. Die Römer verfolgten mit ihren Schiffen die jüdischen Booten, brachten diese zum Kentern, ließen die Besatzung ertrinken oder brachten sie um. Wer es schaffte, ans Ufer zu schwimmen, wurde dort umgebracht. Die Wasser des Sees, meinte Josephus, wären blutrot verfärbt gewesen. 6.500 Menschen waren umgekommen. Die Bewohner der Stadt waren versklavt worden. Wen man nicht brauchen konnte, wurde sofort umgebracht. Nochmal 1.500 Tote. Markus hörte von Bergen, von Leichen, von Massenkreuzigungen. Josephus hatte all das unbedingt loswerden müssen. Markus war froh, dass er ihm von Christus hatte erzählen können. Josephus hatte zugehört. Markus hatte gespürt, dass er angerührt war und sein Begleiter, also der von Josephus, hat er sein Leben dem Herrn übergeben gehabt. Markus lächelte, das war so ein kleiner Lichtblick gewesen, das Schönste seit lang. Aber zu dem Preis, dass er nun die Bilder im Kopf hatte von all den Gräueln, die ihm beschrieben worden waren. Und das, was er selbst auch schon vom Krieg gesehen hatte, das kam nun auch wieder hoch. Ach Herr, wie kannst du das nur zulassen? Wie Schafe schickst du uns unter die Wölfe? Markus konnte nicht mehr weitergehen. Er blieb stehen, er weinte. Es war alles so hoffnungslos und so sinnlos. Er seufzte. Ach Herr, eines Tages werde ich dir ein Loch in den Bauch fragen. Das war das, was ihm am Leben hielt. Das Wissen, dass es einmal gut werden würde. Das Wissen, dass sein Herr das letzte Wort sprechen würde. Markus, er ging ein paar Schritte, aber blieb dann wieder stehen. Stopp. Ist denn nicht schon das letzte Wort gesprochen? Wenn das Grab leer ist, und das hatte er ja selbst gesehen gehabt, heißt das doch, dass der Sieg doch schon da ist. Sein Herr hatte doch schon den Tod besiegt. Wie oft hatte er Paulus davon sprechen gehört, was das schon heute heißt, dass der Herr auferstanden ist. Und er selbst hatte ihn auch gesehen gehabt. Er musste nun schon lächeln bei der Erinnerung an diesen Tag, wie durcheinander Salome, Maria Magdalena und die andere Maria damals vom Grab zurückgekommen waren. Er war ja damals im Grunde noch ein Teenager gewesen, aber hatte das alles mitbekommen gehabt. Die waren vollkommen durcheinander gewesen, die hatten kein Wort herausgebracht. Und erst nach und nach war dann die Botschaft von der Auferstehung zur Gewissheit geworden. Das hatte er ja auch im Gespräch gestern festgestellt. Der Freund von Josephus hatte schon mal andere Christen getroffen gehabt. Während für Josephus das Ganze noch vollkommen neu gewesen war. Die gute Nachricht, das Evangelium, das braucht seine Zeit. Es muss sich durchsetzen inmitten von Krieg, Kriegsgeschrei, Krankheit und Leid und Schmerzen. Aber es kommt durch. Nicht indem es alles übertönt, sondern indem es nach und nach das Chaos zur Ruhe bringt. Markus fiel nun die Geschichte wieder ein, die Petrus so oft erzählt hatte, wie sie mit dem Herrn auf dem See Genezareth unterwegs gewesen waren und ein heftiger Sturm aufgekommen war. Die Jünger immer hektischer geworden waren und trotzdem immer mehr Wasser ins Boot gekommen war. Zuletzt hatten sie sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, als Jesus aufzuwecken, der die ganze Zeit seelenruhig im Boot geschlafen hatte. Und Jesus hatte den Sturm beruhigt. Er war auch derjenige gewesen, der in der Lage war, auf dem stürmischen Wasser des Sees zu laufen und gleichzeitig Petrus bei der Hand zu halten. Wind und Wasser waren dem Herrn gehorsam. Sogar die Wasser, die sich nun vor kurzem so blutrot verfärbt hatten. Im Nachhinein war das ja gar nicht so erstaunlich, dass der Herr den Tod besiegt hatte. Es hatte sich ja schon angedeutet gehabt durch solche Wunder. Und Jesus hatte es ja auch selbst angekündigt gehabt. Markus hatte es sogar selbst gehört gehabt. Aber als er da am Kreuz gehangen hatte, da war alles wie weggewischt gewesen. Und so hatte sich dann die gute Nachricht von der Auferstehung mühsam den Weg bahnen müssen. Markus dachte nach. Wir Menschen denken immer so in schwarz oder weiß, aber das Ganze fängt doch schon vorher an. So wie die Geschichte des Herrn auch schon vorher anfängt, mit Propheten wie Jesaja und Johannes dem Täufer. Und die Gedanken von Markus gingen weiter. Als er so überfordert gewesen war von der Reise mit Paulus und Barnabas. Innerlich war er nur auf eine Reise mit Barnabas nach Antiochia eingestellt gewesen. Und auf einmal zog der mit Paulus fort, immer weiter weg von Jerusalem. Irgendwann hatte er keinen Schritt mehr weitergehen können und war dann tief traurig umgekehrt. Und im Lauf der Zeit hatte er sich immer heftigere Vorwürfe gemacht, dass er die beiden so im Stich gelassen hatte. Was ihn damals gehalten hatte, waren nur die freundlichen Worte von Barnabas zum Abschied gewesen, dass das alles nicht so schlimm sei. Da war es ihm so gewesen, als ob der Herr selbst mit ihm sprach, der schließlich nur zu gut wusste, wie es ist, wenn man leidet. Hinterher, als Barnabas wieder in Jerusalem war, war der sogar gleich wieder zu ihm gekommen. Er hatte die Gelegenheit genutzt, um Entschuldigung zu bitten und war dann vollkommen überrascht gewesen, als Barnabas ihn fragte, ob er nochmal mitkommen wollte. Da wusste er, dass ihm vergeben war. Und Barnabas hatte dafür sogar den Bruch mit Paulus in Kauf genommen. Später hatte sich ja mit Paulus alles wieder eingeringt. Hoffnung fängt schon in der Dunkelheit an. Es ist wie ein kleines Licht, das jemand im Dunkeln anzündet und das dann nach und nach größer wird. Und Markus wusste nun plötzlich, wie es für ihn weitergehen würde. Er würde nach Alexandria gehen, das war ihm ja schon angeboten worden. Er wollte nun endlich mit der Aufgabe anfangen, zu der er schon so oft gedrängt worden war, an die er sich aber noch nicht hatte setzen wollen. Endlich mal aufschreiben, was Petrus alles aus dem Leben des Herrn erzählt hatte. Ihm war das immer so künstlich vorgekommen, weil der Glaube für ihn nicht daran hing, was der Herr zu Lebzeiten alles getan oder nicht getan hatte. Es kam seiner Meinung doch nicht auf die Wunder an. Das waren doch nur Wegweiser zum Auferstandenen hin. Markus war ja oft aufgefordert worden, die Geschichten von Petrus zu erzählen. Die Leute waren dann immer von den Wundern so ergriffen gewesen. Aber das war ja nun alles mit der Kreuzigung zum Ende gekommen. Aber nun hatte er eine Idee. Er würde das Leben des Herrn aufschreiben. Und natürlich würde er auch die ganzen Wunder schildern. Auch das, was der Herr alles Gutes und Kluges gesagt hatte. Aber im Grunde würde es darum gehen, dass der Herr gelitten hatte. Für Markus war es immer so wichtig, wenn ihm selbst das Herz schwer geworden war, dass er wusste, dass der Herr ihn versteht in seinen tiefen Nöten. Schon allein deswegen, weil dieser selbst in einer noch größeren Tiefe war. Markus war inzwischen auf dem Weg zu seiner Unterkunft. Er hatte dort noch Papyrus. Er würde sofort anfangen zu schreiben. Und er würde zuerst das Ende schreiben. Die Wunder, die würden nur am Anfang stehen. Am Ende würde nur der kleine Funke stehen. Der kleine Funke der Hoffnung inmitten von Entsetzen und Angst. Ein Strohhalm, den man in der Dunkelheit ergreift, in der Hoffnung, dass er zu einem Seil wird. Und das Ende hatte er auch schon im Kopf. Die nächste Folie bitte. Ach siehst du, da setzt er sich hin. Genau. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ja, damit sind wir am Ende dieser etwas anderen Predigt angelangt. An dieser Stelle endet das Markus-Evangelium. Ziemlich abrupt, ursprünglich. Damit konnten schon die ersten Christen nicht so viel anfangen. Ein Gemeindeleiter namens Aristion hat dann noch einen Schluss geschrieben, den finden wir heute noch in den Versen 9 bis 20, ist auch Bibel, aber halt eben nicht von Markus. Die meisten Theologen sind der Meinung, ja, das hat schon immer dort aufgehört. Es gab nicht irgendeinen Schluss, der vielleicht verloren gegangen ist. Ich kann mir das so vorstellen, es ist auf alle Fälle für uns eine Aufgabe, damit umzugehen. Und ich denke, das wäre dann ungefähr so, wie ich es vielleicht ausgemalt habe, dass es darum geht, dass ja, wir vielleicht erstmal nur so einen ganz kleinen Strohhalm greifen, wenn uns schwer ums Herz wird. Dass Entsetzen und Furcht immer noch da ist, aber dass trotzdem auch die Botschaft von der Auferstehung da ist. Wir sind in den Tagen ziemlich durcheinander von all den Nachrichten, was passiert. Man traut sich ja gar nicht mehr abends um 20 Uhr das Fernsehen anzumachen oder ja, die Zeitungen so zu lesen oder sich mit den Medien zu beschäftigen, was schon wieder passiert ist. Dass die USA aus der NATO austreten vielleicht, das ist, hätten wir uns vor 10 Jahren noch gar nicht vorstellen können, dass sowas mal möglich ist. Aber Jesus sagt, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Es braucht ein bisschen, bis die Worte des Engels, fürchtet euch nicht, bis das zu uns vordringt. Aber die Worte, die sind ausgesprochen. Und dazu will uns Markus einladen, dass wir am Ende doch immer wieder zu Jesus kommen. Dass wir am Ende, auch wenn Sachen passieren, die uns aus dem Lot bringen, aus dem Gleichgewicht, dass wir am Ende doch wieder bei Jesus sind und zu ihm schauen und ihm vertrauen. Auch wenn das nicht immer leicht ist. Aber auf die Botschaft dürfen wir vertrauen, dass das Grab leer ist, dass unser Herr auferstanden ist. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Amen.